Hallo Markus.
Hallo Matthias.
Ich wünsche dir und deiner Familie ein gutes neues Jahr. Wirklich ein neues Jahr, das es auch verdient hat, neu und gut anfangen zu dürfen und das täglich daran gearbeitet wird, dass es auch wirklich zu einem guten neuen Jahr wird.
Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Das gebe ich eins zu eins zurück an dich und deine Familie. Und ich habe ein gutes Gefühl für 2026. Und wir sind ja jetzt ganz frisch, ne? Wir schreiben heute den 2. Januar. Der Kater von Silvester ist vertrieben. Und wir sprechen heute darüber, was so unsere letzten Highlights des letzten Jahres waren. Und gucken dann mal weiter auf unseren Lackierprozess. Was war dein Highlight des letzten Jahres am Ende?
Ja, ich war von der Industrie- und Handelskammer eingeladen für einen Innovationsworkshop. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, da muss ich hin, weil da war die Überschrift Lernen von den Besten. Und das ist so ein Karlauer, den trage ich auch oft vor mir her, weil ich den einen oder anderen Preis gewonnen habe und dann gebe ich damit an und dann werde ich da immer geschumpfen, ich wäre zu prahlerisch und die Sprüche, wenn du wissen willst, wo vorne ist, dann musst du einfach schauen, wo ich bin. Das sind alles Sprüche, die natürlich eine gewisse Selbstüberheblichkeit durchaus ein bisschen Kritik vertragen. Und mit dieser Überschrift wurde ich nach Heidenheim gelockt in unsere Industrie- und Handelskammer. Und da war eine tolle Veranstaltung. Und die zwei Entwickler von EXL Center aus Mailand sind extra gekommen. Das ist eine globale Beratungsfirma, die wirklich viele Standorte hat, sowohl in Asien wie in Amerika und Europa. Und die unterstützt große Betriebe und auch kleinere Betriebe, Innovationsstrategien zu entwickeln. Und da war eben die Idee, dass ich wirklich die Innovationen möglich machen kann, dass ich Innovationen mir überlegen kann und dass man hier natürlich auch eine Innovationskultur benötigt. Ich kann nicht einfach sagen, jetzt macht halt mal Innovationen. Und das war so die Kernbotschaft. Diese Innovationen sind aber möglich und die Unternehmer und die Mitarbeiter in den Unternehmen, die haben die Ideen. Und das muss man einfach Platz geben und mit den richtigen Techniken ans Tageslicht fördern. Und dann hat man plötzlich auch neue Geschäftsfelder und man muss sich nicht mehr überlegen, auf einem toten Pferd das ganze Jahr noch weiter zu reiten. Jan, was war bei dir?
Ich war im Museum. Also, das war das Heinz-Nixdorf.
Ja, Heimatmuseum, genau. Paderborn, oder wo warst du?
In Paderborn, das Heinz-Nixdorf Museumsforum, das größte Computermuseum der Welt. Ich habe das noch nicht überprüft, aber ich glaube sogar, dass das tatsächlich stimmt. Das ist also klingt dann auch so ein bisschen überheblich, aber zu Recht. Warum waren wir da? Weil dort eine Dauerausstellung lief für 2025 anlässlich des 100-jährigen Geburtstages von Heinz Nixdorf. Also die große Unternehmerpersönlichkeit in Paderborn, der die Nixdorf Computer AG gegründet hat, dem wurde eine Sonderausstellung oder ein Ausstellungsjahr quasi gewidmet mit verschiedenen Events. Und da ich ja nun 26 Jahre meines Berufslebens in dem Unternehmen Nixdorf zugebracht habe, war es völlig klar, dass wir da nochmal hin wollten. Dann haben wir uns einen Sonntag ausgepickt, wo das Wetter nicht so gut war. Ja, und es ist tatsächlich 6 Jahre her gewesen, dass ich das letzte Mal dort war. War jetzt schon einige Male im Museum. Und das wird in der nächsten Zeit auch Anfang diesen Jahres nochmal passieren, weil es gibt dort so viel zu sehen, dass man da wirklich regelmäßig hingehen kann. Und wirklich Empfehlung für jeden, der in Paderborn ist, das Museum zu besuchen. Jeder, der so ein bisschen technikaffin ist, die Geschichte, wie das Lesen, Schreiben und Rechnen entstanden ist über irgendwelche Codierungs- und Chiffriermaschinen, Enigma, als Codeknacker und also es ist alles in der Ausstellung da. Und das Besondere, wir sind ja nun beide in einem Alter, dass wir diese gesamte technische Entwicklung live erlebt haben. Sag mal, von den 70er Jahren bis heute, wie haben sich Taschenrechner entwickelt? Wie haben sich in den letzten 20 Jahren Mobiltelefone entwickelt?
Was war Commodore?
Das ist genau der C64, der dort ausgestellt ist. Die aktuelle Dauerausstellung heißt die Entwicklung des PCs. Und das fängt natürlich mit den ersten Personal Computern an. Das fängt an mit dem C64. Da sind die ersten Apple und IBM und Macintosh ausgestellt. Also es ist wirklich eine Reise durch die Vergangenheit. Man kann ganz viel interaktiv machen.
Und da war Italien ein Vorreiter.
Absolut. Also das ist alles, es gibt nichts, was man dort nicht findet. Und deswegen ist dieses Museum wirklich eine Empfehlung. Und also es ist wirklich eine Reise durch die Vergangenheit. Ne?
Aber du hast ja jetzt nicht, bist ja nicht ins Museum gefahren, um Disketten zu wälzen.
Auch das. Also ich habe mir tatsächlich die Speichermedien der letzten 40 Jahre nochmal angeguckt, von den Lochkarten bis hin zur Micro-SD. Aber das Highlight des Tages, das habe ich im letzten Jahr schon bei LinkedIn das ein oder andere Mal gepostet, war mein Gespräch mit Ameka. Ich habe dort Ameka getroffen.
Ist das eine neue Freundin? Was sagt deine Frau?
Ja, ob es eine Freundin ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Ameka eine sehr interessante Gesichtsmimik, ist hochgradig intelligent, sehr kommunikativ. Und meine Frau hat daneben gestanden, hat sich das angeschaut und gefilmt. Ameka ist ein humanoider Roboter mit der Besonderheit, er ist natürlich an eine KI angeschlossen, was das Wissen angeht. Die Besonderheit ist die Gesichtsmimik und die Beweglichkeit, also Stand jetzt 2026. Das wird sich alles weiterentwickeln. Auch die anderen Humanoiden, die es davor gab, sind zum Teil dort im Museum zu finden. Aber mit Ameka kann man sich tatsächlich unterhalten. Steht ein Mikrofon, kann man seine Fragen stellen. Und ich habe natürlich mit Ameka über Lackiertechnik gesprochen und war ziemlich begeistert, welche sehr guten Antworten Ameka gegeben hat. Und es waren alles Themen rund um das Thema Nasslacke, die ich gestellt habe. Und das ist die beste Brücke zu unserem heutigen Podcast-Thema.
Ja, was hat eigentlich gefehlt, dass ihr nicht gleich angefangen habt zu lackieren? Zu zweit, du mit deiner KI-Roboter-Lehrling und du, der große Meister.
Also es wäre wahrscheinlich gut gewesen. Ameka war aber wirklich eingebunden. Die war so wirklich festgezurrt auf dem Podium. Ameka kann sich tatsächlich bewegen, habe ich aber da nicht live erlebt. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade was die Beweglichkeit angeht, sind diese Humanoiden irgendwann auch wirklich in der Lage, solche Beschichtungsprozesse vermenschlichter darzustellen, als es die heutigen Lackierroboter können.
Das ist ja egal, wie der Roboter aussieht. Roboter begleiten uns seit unserer Kindheit. Da waren sie alte Waschmittelkartons und mit Alu verkleidete Pappröhren. Und so haben wir uns die Roboter vorgestellt als Kinder.
Robby, Tobby und das Flievertüt.
Zum Beispiel. Und die Geschichten haben das natürlich genährt, aber das hat uns ja schon gezeigt, wenn ein Roboter auf Rädern uns das Essen serviert im Restaurant, dass es durchaus einen Mehrwert sein kann, dass eben ein Profi die Bestellung aufnimmt und das Beliefern nachher in einem geteilten, arbeitsteiligen Umgebung stattfindet. Dann muss ich halt das Teller selber da wegnehmen. Das wird aber sicherlich kein 23-Sterne-Lokal sein, wo das passiert. Und insofern ist der Vorteil des schnellen Essens vielleicht besser. Aber im Jahr 2026 wird prophezeit, dass Roboter alltäglicher werden, dass wir immer häufiger in Kontakt treten und dass die Roboter eben verschiedene Aufgaben übernehmen können, ohne große Einarbeitung. Das heißt, wirklich so, wie du es gezeigt hast mit der Beantwortung von Fragen, das ist jetzt nicht was Besonderes. Das kennen wir fast alle bei der Benutzung mit dem Handy. Wenn wir in Dialog gehen mit einer KI, dann kann man das ähnliche Erlebnis schon mal haben mit diesem Wissen. Aber es wird ja zum Beispiel gesagt, dass ein humanoider Roboter im Hotelservice eingesetzt werden kann. Und die Schwierigkeit bei Hotels ist eben, dass viele Zimmer unterschiedlich sind. Und er erkennt dann eben mit seinen Augen, was das Bett ist und wie man das Bett machen muss.
Ja.
Und muss nicht diese alte Systematik der ganz festgeschriebenen Ordnung haben, sei es auf dem Gehänge oder diesen Arbeitsumfeld mit Vorrichtungen. Das ist ja der große Gamechanger, dass er sich einstellen kann und die Aufgaben Bett machen und Waschbecken putzen, selbstständig innerhalb von diesem Bereich erkennt und dann auch erledigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in wenigen Monaten Roboter irgendwelche Kleinteile aufhängen.
Vielleicht sollten wir mal ganz flexibel unser heutiges Podcast-Thema anpassen und einfach mal weiter über Roboter sprechen und wirklich mal den Gedanken weiterspinnen, wo sehen wir denn Roboter, humanoide Roboter im Bereich industrieller Lackiertechnik? Und das Thema Nasslackierung verschieben wir auf in 14 Tagen.
Ja, gerne. Du hast ja schon angeteasert, dass ich nicht so gern über Nasslack spreche, weil der riecht und der macht immer so dreckige Finger, wenn man keine Handschuhe anzieht. Insofern bin ich nicht traurig, wenn wir die Nasslackpampe mal auf die Seite stellen.
Ja, dann machen wir das doch mal. Dann sprechen wir weiter über Roboter. Über Bestückung hast du schon gesprochen. Sehe ich genauso. Das wird definitiv ein Thema sein, wo Automatisierung, Robotereinsatz eine große Rolle spielt.
Vor über 20 oder 25 Jahren war in der Halle 6 das ausgestellt und da hat Eisenmann eine Demonstrationsanlage aufgebaut, die konnte Kühlschranktüren vollautomatisch aufhängen an Gehänge. Und da war eben die klassischen Sachen ein Produkt und ein Gehänge und das muss wirklich ganz genau passen. Und die Bewegung konnte man durch Synchronisation irgendwie abfangen. Aber davon reden wir nicht. Das sind ja wirklich hier Möglichkeiten, dass der Roboter immer flexibler schaut und reagiert und dann die entsprechende Systematik, die ihm beigebracht wurde, anwendet bei der Beschichtung. Spricht man davon, dass die Teileerkennung weitgehend automatisch erfolgen könnte. Da muss man immer sehr viele Wahrscheinlichkeitsformen dazu packen. Es ist noch nicht so, dass man irgendeinen Teil dem reinschiebt in die Kabine und der das selber erkennt und alles fehlerfrei lackiert. Da sind wir noch weit entfernt. Aber
diese dass die Möglichkeiten, die wir heute schon haben,
diese 3D-Erkennung, die fährt ja dann die Pistolen rein in ein Gehäuse und macht eine viel bessere Ausbeschichtung von diesen schwierigen Innenräumen, als bis vor kurzem noch denkbar war. Und da wird eben am Eingang gescannt und überwacht und geschaut und dann wird eben die entsprechende Programmierung 1:1 in der Kette weitergereicht, dass die rechtzeitig da ist, wenn dieses Programm oder diese Tätigkeit notwendig ist.
Ich glaube, auch wenn man das realistisch betrachtet, die Kunst wird darin bestehen, die Einzelmodule an Automatisierung, die heute schon relativ gut funktionieren, die zusammenzubringen und auf die Beschichtungstechnologie zu adaptieren. Das heißt also, optische Erkennung mit Kamerasystemen, die dann die Positionierung anpassen, das ist dieser 3D-Scan, den du sagtest, dass dann also im Prinzip, wenn das Bauteil vielleicht doch etwas schräg hängt, weil der Haken irgendwie doch etwas länger war, dass dann das entsprechende Beschichtungsprogramm angepasst wird. Das gilt dann für Pulverbeschichtung, für Nasslackierung. Das gilt aber auch ganz besonders, wenn es darum geht, ich sag mal so etwas kompliziertere Bestückungsvorgänge mit dem Aufhängen und mit dem Verpacken zu kombinieren. Oder eine optische Qualitätskontrolle, die dann sich nicht nur auf eine Schichtdickenmessung bezieht, die dann auch mit einer Verpackung zu kombinieren und mit der vielleicht auch automatischen Abnahme der Bauteile vom Gestell. Und da sind ja nun ganz viele Dinge möglich und denkbar, die heute in Einzelanwendungen alle schon funktionieren. Und die Kombination und die Übertragung auf industrielle Lackiertechnik, da fehlt es dann halt eben noch. Ne?
Ein Kollege von uns oder von mir, der hat mehrere Roboter im Einsatz auf sogenannten Karussellanlagen, wo dann ganz gezielt aufwendige Werkstücke, die vielleicht eine Maskierung brauchen, und das kann er dann an dem Gestell alles machen. Und dann beschichtet der Roboter auf der Rückseite ungestört und das kommt das Teil nach 2 oder 3 Takten wieder vor und wird dann von einem Werker umgehängt auf eine Ofenbestückung. In dem gleichen Betrieb habe ich eine Schleifzelle gesehen, wo also Roboter wirklich mit viel Kraft Druckluft-Exzenderschleifen auf Werkstücken zum Aufrauen, zum Egalisieren, zum Nähte verputzen. Und das sind natürlich Sachen, da ist aber auch das Tolle, er hat ein spezielles Teach-In-Verfahren, wo so ein komplizierter, schwerer Roboter, der dieses Teach-In noch nicht kann, wo aber mit diesem Zusatzmodul dieses Teach-In übersetzt wird, so dass es dieser Roboter versteht. Das ist ja auch oft die Schwierigkeit, dass das Verständnis fehlt. Wie muss ich mit dem Gerät umgehen?
Wobei ich davon überzeugt bin, dass wir uns von ganz vielen Dingen verabschieden werden, die wir jetzt heute kennen und diskutieren. Ne? Also wir werden zukünftig über Teach-In wahrscheinlich nicht mehr diskutieren. Dann sagt man dem Roboter, was man möchte, und dann macht er das. Ne? Wenn man jetzt mal so wirklich in so einer Lackieranlage sich Prozesse vorstellt, die heute standardmäßig sind, die aber auch immer wieder Zeit kosten, die Personal binden. Man kann sich durchaus vorstellen, etwas größerer Betrieb, der dann irgendwo zwischen einem Lager und einer Materialausgabe und dem Produktionsbereich irgendwelche fahrerlosen Transportsysteme hin und her schickt, die heute ja auch alle viel weiter sind als die Klassiker, wo man noch irgendwelche Induktionsspulen im Boden brauchte. Oder aber tatsächlich diese vierbeinigen Roboterhunde durch die Gegend schickt, der dann vielleicht die Rolle mit Spezialklebeband aus dem Lager holt und das nicht der Bestücker machen muss, der dann die Kette anhält, weil er gerade eben loslaufen muss, irgendetwas aus dem Lager holen muss. Ne? Also ich denke, da sind ganz viele Dinge möglich zukünftig, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben.
Die KI ist ja kein Schimpfwort. Die KI heißt, dass der aus den abgelaufenen Prozessen, die schon da sind, dass er einfach aus diesem Erfahrungsschatz weiterlernt. Das wurde in einem Video genannt, das autonome Fahren wollten am Anfang die Ingenieure umsetzen, dass die dem Auto jede Situation beibringen. Und das geht aber nicht. Du kannst nicht jede Situation beibringen.
Ja.
Und das übernimmt jetzt praktisch die KI, dass die zuschaut in Millionen von Fahrten und daraus dann selbstständig lernt und daraus Algorithmen dann ableitet. Und das ist dieser große Vorteil, den wir auch tagtäglich erleben mit dem Umgang mit KI, dass es immer besser wird. Und das geht viel, viel schneller, als wir uns es heute Anfang 2026 vorstellen können.
Ja.
Deswegen lade ich ein, neugierig zu bleiben, einfach zu probieren und einfach da zu prüfen. Für mich ist da auch ein Beispiel der Thermomix. Mhm. Im Thermomix kann ich Zutaten eingeben, dann schlägt er mir ein Rezept vor und dann werde ich durch das Rezept durchgeführt. Das heißt, da ist ja wirklich dieser Vorteil, ich muss selber an dieser Stelle wenig oder kein Fachkenntnis haben. Ich werde an die Hand genommen von der Maschine. Und das ist natürlich auch ganz oft in vielen anderen Fällen so bereits umgesetzt. Fällt dir da was ein aus der Beschichtungsbranche?
Ja, also ich sag mal, das Thema, was ja immer die letzten Jahre diskutiert wurde, diese Closed-Loop-Diskussion, dass ich halt eben über berührungslose Schichtdickenmessung die Rückkopplung bekomme auf meine Anlage, die entsprechenden Einstellungen optimiere und die Parameter anpasse, ist mit Sicherheit ein Thema.
Ich wollte einen Schritt noch weiter vorne ansetzen. Viele Anlagenhersteller haben eine Farbwechselroutine, die menügesteuert abläuft.
Ja.
Und da muss dann der Werker die einzelnen Schritte auch immer bestätigen. Ja, ich habe die Düsen abgeblasen. Enter. Und dann sagt er, jetzt geht zum nächsten Schritt. Und diese Menüführung macht natürlich auch eine Prozesssicherheit. Und so wird natürlich diese Maschine-Mensch-Interaktion strukturierter und geführter und dadurch steigt auch die Qualität oder sinkt die Fehlerhäufigkeit. Und das sind viele...
Ja, absolut. Ja.
Ich sage immer im Spaß oder im Scherz, bei McDonald's pfeift die Fritteuse, wenn die Pommes frites fertig sind. Das heißt, da kannst du jeden hinstellen, der das kapiert hat, dass wenn es pfeift, muss ich die Pommes frites hochziehen. Und wenn ich solche Mechanismen einbaue in meinen Prozess, werde ich prozesssicherer.
Ich bin tatsächlich gespannt, ob wir in diesem Jahr, dies ist ja das Paint Expo Jahr 2026, ob wir in diesem Jahr auf der Paint Expo genau solche, ich sag mal, Weiterentwicklungen von KI und Automatisierung in der Lackier- und Beschichtungsbranche sehen und erleben werden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Branche noch so ein bisschen zurückhaltend agiert, was das Thema angeht. Also meine Erwartungshaltung ist da etwas eingeschränkt. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber das werden wir mit Sicherheit noch ausführlich diskutieren, wenn wir die Paint Expo besuchen und wenn wir danach weitere Podcasts aufnehmen.
Ich bin gespannt, wie das Jahr 2026 wird, wie das gefühlte und das echte Konjunkturparameter ausschlägt.
Ja.
Und wenn das Konjunkturparameter nicht gut ausschlägt, dann muss ich schauen, vielleicht kann ich mir mein eigenes Barometer machen. Und in enger werdenden Märkten brauche ich Diversifizierung, brauche ich Sonderstellungen. Das beliebte Alleinstellungsmerkmal, da wünsche ich viel Spaß bei der Suche. Jetzt, wenn das Jahr noch jung ist und die Ideen sprießen, vielleicht gibt es Ideen, wie ihr euer Produkt mehr Alleinstellung geben könnt im Vergleich zum Mitbewerb.
Ja, das war jetzt mal eine ganz flexibel angepasste Folge, ausgehend von Ameca im Heinz-Nixdorf-Forum hin zur Automatisierung. Aber du kommst um das Thema Nasslackierung nicht drum rum. In der nächsten Episode sprechen wir über den Nasslack und den Flüssiglack, der seine Daseinsberechtigung auch zukünftig haben wird, weil Pulver immer noch nicht alles abbilden kann, was Nasslacke können.
Ich bin in einer Autolackierung aufgewachsen und habe mich an diesen tollen Karossen immer erfreut. Und in den 70er Jahren hat man da wirkliche Ganzlackierungen gemacht. Also da war das an der Tagesordnung, dass man wirklich ein ganzes Auto vorbereitet hat und nass lackiert hat. Und das konnten wirklich damals nur die Profis machen, die ein Auto am Stück durchlackiert haben. In diesem Sinne.
Da steigen wir nächste Woche.
Gut.
Dann würde ich sagen, bis in 14 Tagen.
Ja.
Guten Start ins neue Jahr und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Wir freuen uns.
Bis dahin. Ciao, ciao.